Ich grüße euch. Toll, so eine volle Kirche zu sehen. Die vielen Gäste aus nah und fern und auch die vielen CTler. Wir hatten gerade eine Freizeit vor Ostern in Cuxhaven. Darf ich mal fragen, dass ihr aufzeigt, die ihr dabei wart? Dass wir mal so sehen, da, ja. Wir waren irgendwie 140, davon sind anscheinend nur 50 jetzt hier. War es gut? Gutes Wetter. Besser als Marburg. Nächstes Jahr Cuxhaven. Ihr seid eingeladen. Wir sind in einer Reihe Begegnungen mit Jesus und wir gehen so durch das Johannesevangelium. Heute haben wir eine Geschichte, über die ich bestimmt schon millionenmal gepredigt habe, in den Millionen Lichtjahren, die ich schon existiere. Nee, aber schon ein paar Mal. Aber was mich immer wieder erstaunt ist, dass wenn ich mich so in einen Text aus der Bibel vertiefe, dass ich immer wieder was Neues finde und manchmal Sachen, von denen ich schwöre, dass ich die noch nie gelesen habe. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht. Manchmal gibt es Bibelverse, da habe ich den Eindruck, das hast du noch nie gelesen. Vielleicht kommt es dir heute auch so, an irgendeiner Stelle vor. Wir haben den Text, wenn ich es richtig sehe, gleich auf PowerPoint. Wir machen das in zwei Abschnitten. Wir nehmen so erstmal die ersten 9 Verse. Wer eine Bibel dabei haben sollte, wir sind ja im Land der Dichter und Denker. Und die meisten von uns sind auch in der Lage zu lesen, der kann sie auch aufschlagen. Ansonsten haben wir hier PowerPoint. Das heißt auf Deutsch Kraftpunkt, nur zur Information. Am ersten Tag der Woche kommt Maria von Magdala früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein vom Grab weg war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn weggenommen aus dem Grab und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Wer sind eigentlich wir? Wieso wir? Weil es mehrere waren. Die anderen Evangelien sagen, es waren mehrere Frauen. Aber der Einfachheit halber spricht der Johannes hier nur von einer Frau. Sie hatte keine Persönlichkeitsspaltung und meinte wir irgendwie, die verschiedenen Personen in ihr. Ja. Ist euch das aufgefallen, dass da wir steht? Wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da ging Petrus und der andere Jünger hinaus und sie kamen zum Grab. Es liefen aber die zwei miteinander und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus. Und er kam zuerst zum Grab und schaut hinein und sieht die Leinentücher liegen. Er ging aber nicht hinein. Da kam Simon Petrus ihm keuchend nach und ging in das Grab hinein und sieht die Leinentücher liegen, aber das Schweißtuch, das Jesus um das Haupt gebunden war, nicht bei den Leinentüchern liegen, sondern daneben, zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Da ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war und sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen müsste. Da gingen die Jünger wieder heim. Begegnung mit Jesus. Kann man einem Toten begegnen? Man kann einen Toten betrauern. Man kann ihn einbalsamieren. Man kann sein Grab schmücken. Man kann seine Erinnerungsfotos irgendwo aufhängen. Aber kann man ihm begegnen? Kann man mit ihm reden? Eigentlich doch nicht. Und hier sind wir an einer ganz entscheidenden Stelle in der ganzen biblischen Geschichte angekommen. Weil hier an dieser Stelle entscheidet es sich, ob es stimmt oder nicht, ob es wahr ist oder nur ein frommer Gedanke, ob es nur ein Wunschtraum ist oder ob es Realität ist. Den Karfreitag letzte Woche, den können wir noch irgendwie so verarbeiten. Das ist zwar relativ grausam, aber dass da einer unschuldig stirbt, dass er hingerichtet wird, obwohl er nichts getan hat, dass er die Schmerzen erduldet, das können wir irgendwie noch verstehen, das können wir noch annehmen. Dass er denen, die ihn umbringen, auch noch vergibt, auch das können wir uns noch irgendwie vorstellen. Das ist schon ein ziemlich starker Tobak, aber okay. All das ist noch im Bereich des Möglichen. Aber das, worum es heute geht, worum es Ostern geht, das ist außerhalb des Bereichs des Möglichen. Einem Toten begegnen, diese ganze Sache mit Ostern ist außerhalb des Normalen. Und wenn du Christ wirst, bewegst du dich aus der Normalität heraus. Weil du vertraust auf eine Sache, die ist völlig unnormal. Ja? Die ist, kommt normalerweise nicht vor. Ich habe das öfters, wenn ich an Unis geredet habe über das Thema die Wahrheit von Jesus, Geschichtlichkeit, vornehm ausgedrückt Historizität von Jesus, kamen wir ganz oft an diese Stelle in unseren Diskussionen mit den Professoren, mit den Studenten, ob das wirklich wahr ist. Und dann gibt es viele Argumente, dass man sagt, das kann doch gar nicht sein, dass ein Scheintoter irgendwie in der Sonne wieder warm wird und wieder wach wird. Das können wir uns vorstellen. Dass aber einer, der wirklich tot ist, der geblutet hat, der ausgeblutet ist, der seinen Geist aufgegeben hat, der einfach fertig gemacht worden ist und der dann 3 Tage lang da im Grab liegt, dass der wieder aufersteht, das ist doch überhaupt nicht normal. Das ist doch überhaupt nicht denkbar. Tote stehen nicht wieder auf, Scheintote vielleicht. Aber wer tot ist, ist wirklich tot. Das ist die Realität dieser Welt. Das ist die Realität, vor der wir leben, dass wir wissen, alle wissen wir, dass die Zeit, die wir haben, nur eine begrenzte Zeit ist und dass wir alle auf diese Todesmauer zulaufen. Je jünger man ist, umso mehr kann man das irgendwie wegschieben, dann weiß man, ach, das kommt irgendwann mal, wenn ich ein Opa bin oder ein Uropa. Aber das betrifft mich nicht. Aber je älter wir werden, umso mehr merken wir, dass das eine echte Realität ist. Und auch wenn man jung ist, erlebt man das vielleicht, dass jemand schon stirbt in der Umgebung. Vielleicht ein Elternteil oder ein Bruder oder eine Schwester oder ein enger Freund oder jemand in der Klasse. Jemand, den man gekannt hat. Der Tod ist eine unerbitterliche Realität. Und wenn jemand den letzten Atem ausgehaucht hat, dann kann man vielleicht auch die Hand einen Augenblick halten. Aber man wird dann merken, wie die Wärme aus dem Körper herausgeht und wie dann hinterher das, was dort liegt, nur noch eine Hülle ist. Und jetzt kommt die Bibel und jetzt kommt der Johannes in seinem Evangelium und jetzt kommen die Christen und die sagen, Echi Bechi, das ist nicht die ganze Geschichte, sondern Jesus ist auferstanden. Vorhin haben wir es so laut gerufen, dass die Kronleuchter leicht überlegt haben, ob sie wackeln sollen oder nicht. Und solange wir das irgendwie so im frommen Raum hier sagen in der Kirche und wir sind alle ganz nette Menschen hier so, da ist das schon leicht gesagt. Aber glauben wir das wirklich? Und betrifft uns das wirklich? Und ist Ostern wirklich für uns eine Realität? Können wir uns das wirklich vorstellen? Die Freunde von Jesus, das merken wir, wenn wir diese Berichte aus der Osterzeit lesen, hatten nicht die Einstellung, dass er wieder leben würde. Für die war die Sache abgeschlossen. Das war für sie total schwer, das war für sie total schmerzhaft. Die konnten nicht schlafen vor Trauer und vor Kummer und die Tränen, sie hatten keine Tränen mehr, sie waren einfach total fertig, absolut fertig. Aber wenn wir es lesen in den Evangelien, wir sehen, eine Sache war bei ihnen nicht da. Da war nicht die Vorstellung, ach ja, vielleicht warten wir hier, machen ein kleines Kaffeekränzchen, machen mal so eine Nacht durch, trinken ein bisschen Bier, ein bisschen Tee und dann gucken wir mal, vielleicht kommt er ja wieder. Ja, könnte ja sein. Das war bei ihnen überhaupt nicht der Fall. Das haben sie überhaupt nicht angedacht. Sondern die Maria, und die ist mutig, wie sie ist mit den anderen Frauen, während die Jünger noch irgendwie sich eingeschlossen haben, geht sie hin und sagt, jetzt machen wir noch den letzten Dienst an Jesus. Warum am Sonntag früh? Weil sie ganzen Samstag nichts machen durften. Das war der Sabbat, durfte man nicht arbeiten, hielten sie sich dran. Wollen zu dem Grab gehen, das Grab war ein Grab, was sozusagen wie in Felsen gehauen war, ein Stein davor gerollt, wie so eine Art Mühlstein. Wir haben in Jerusalem 1, 2 solche Gräber, kann man sehen. Es gibt das Gartengrab. Und viele wissen, dass der Christustreff ein Haus in Jerusalem hat und dadurch kann man sich das, wenn man da ist, relativ leicht anschauen, wie das war. Das war wie eine Grabhöhle und
dann wurde so ein Stein davor gewälzt, den konnte man als einzelne Person gar nicht drehen, müsste man mehrere zu haben. Und da gingen sie hin, sie hofften, irgendjemand macht ihnen den Stein weg, dass sie dann rein können, und dann wollten sie Jesus nur noch einbalsamieren. Die Jünger und Maria und sie alle waren überzeugt, dass das das Ende war. Jesus war tot und blieb es auch. Und jetzt ist die große Überraschung, als am Ostermorgen eine Reihe von für sie unerklärlichen und verwunderlichen Ereignissen passierte. Ganz außergewöhnliche Ereignisse. Sie geht zum Grab, sie will ihn einbalsamieren und auf einmal sieht sie, der Stein ist gar nicht mehr da. Der Stein ist schon weggerollt. Und als ersten, sie guckt kurz hin und als erste Reaktion läuft sie panikmäßig wieder zurück in die Stadt zu den Jüngern, in das Haus, wo die sind, und sagt zu ihnen, das Grab ist leer, der Körper ist weg, das Grab ist offen, Jesus ist nicht mehr da, irgendwas ist passiert. Und jetzt kommt dieser Wettlauf zum Grab, den wir gerade gehört haben, der schon etwas ältere Petrus mit leichtem Übergewicht. Wirklich geistliche Menschen haben so ein Gewicht. Und der noch etwas jüngere Johannes, der immer fastete und betete, um sein Idealgewicht zu halten, der war etwas schneller. Und die rennen in einem Wettlauf von dem Haus, so was auf dem Zionsberg ist, quer durch die Stadt. Es ist immer noch früh morgens, ist nicht viel los. Sie kommen schnell durch, sie gehen durch das Gartentor, sie kommen raus, Gartengrab. Und dann sehen sie das Grab. Und Johannes ist schneller, aber er ist sehr höflich. Ist ja wichtig, dass Jüngere gegenüber Älteren höflich sind. Er lässt den Petrus ankeuchen, der kommt an und der Petrus geht zuerst rein und dann geht auch der Johannes rein. Sehr, sehr interessant. Er erweist ihm diesen Respekt, dass obwohl er älter ist und langsamer ist, dass er dennoch zuerst dann reingehen kann. Jetzt gehen sie rein und sie sehen etwas ganz Seltsames, nämlich dass der Körper weg ist, aber die Leinentücher sind noch da. Und zwar, die einen sind so an einem Ort und dann dieses Kopftuch ist extra so zusammengerollt, liegt für sich. Was ist da passiert? Wenn Jesus aufgewacht sein sollte, wenn er scheintot war, wieso zieht er dann die Tücher aus und geht nackt raus? Ist ein bisschen unlogisch eigentlich. Wenn er geklaut worden ist von irgendjemandem, wieso haben sie ihn dann mühsam ausgewickelt, um ihn dann wiederum nackt rauszutragen? Ist ja besser, wenn man so jemanden klaut. Solltest du je in die Gelegenheit kommen, eine Leiche zu klauen, ne? Lass sie eingewickelt. Ne? Fällt nicht ganz so auf, was es ist. Und Johannes sieht das, dieses ganz Seltsame, und er sagt dann, er sah das und glaubte. Weil was sah der? Der sah das, ich sehe das so richtig vor mir, vielleicht könnt ihr das mit mir sehen, wenn er die Augen jetzt schließt. Der Leichner, der Körper ist einfach dadurch gegangen. Er brauchte diese Tücher nicht mehr und die einen fielen zusammen und das Kopftuch, was extra war, fiel in sich zusammen. So wie es auf dem Kopf war, so war es zusammengewickelt, rollte es zusammen. Und er sah das und er sagt, Jesus ist ja nicht rausgelaufen. Jesus ist ja auch nicht geklaut worden, sondern Jesus ist ja einfach nicht mehr anwesend. Also ist er woanders anwesend. Was ist geschehen? Sie können sich aber keinen Reim draus machen und so gehen sie wieder zurück. Sie kommen ganz verwirrt zu dem Haus, wo die anderen sich versteckt haben. Jesus selbst sind sie noch nicht begegnet. Und jetzt kommt die eigentliche Begegnung mit Jesus dort im Garten. Diese Begegnung ist auch nochmal schnell erzählt. Vielleicht können wir es nochmal im PowerPoint anmachen. Da geht's los bei dem Vers 11. Maria stand draußen vor dem Grab, also die war wieder mitgekommen, das ist jetzt nicht extra gesagt worden, und sie weinte. Als sie weinte, schaute sie in das Grab hinein. Und da sieht sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen zu Häupten und den anderen zu den Füßen, wo sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Da war so eine Bank und da sitzen zwei Engel oben und unten an dem Abschnitt dieser Bank. Diese Engel sprachen zu ihr, Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Da spricht Jesus zu ihr, Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es wäre der Gärtner und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo du ihn hingelegt hast, damit, dann will ich ihn holen. Da spricht Jesus zu ihr: Maria. Da wandte sie sich um, zum zweiten Mal übrigens, anscheinend hat sie sich wieder abgewandt, und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Meister. Jesus spricht: Rühre mich nicht an. Anscheinend wollte sie ihn anfassen. Denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Gehe aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria von Magdala geht und verkündet den Jüngern: Ich habe den Herrn gesehen. Und das hat er zu mir gesagt. Ich möchte 3 ganz kleine Punkte heute mitgeben. Ich finde es toll, dass ihr Konfis aus Witten, mitten in Witten, wurde mir vorhin von euch gesagt, dass ihr da seid. Als ich in eurem Alter war, habe ich auf einmal geschnallt, dass diese Sache mit Jesus nicht nur was für die Kirche ist, sondern für mein eigenes Leben. Ich habe mein Leben für Jesus geöffnet und ich habe das nicht bereut. Ich finde das toll, dass ihr heute hier seid. Ich habe 3 ganz einfache Punkte, die über diese Bewegung sprechen, vom Zweifeln zum Glauben, von der Verzweiflung zur Freude. Wir sehen bei der Maria verschiedene Phasen. Die erste Phase ist verwirrt. Sie ist verwirrt. Sie versteht nicht, sie sucht Jesus, das Grab ist leer, sie läuft hin, sie läuft her, sie weint, die Augen sind voller Tränen. Sie kann nicht klar sehen. Sie sieht die Engel, aber schnallt nichts. Ich frage mich immer, woher wusste sie, dass es Engel waren? Haben sie so ein Schild, Engel? Und wenn sie es erkannt hat, dass es Engel waren, wieso ist sie nicht total, wow, Engel, unglaublich. Ne? Engel, wer will nicht schon mal einen Engel sehen? Ne? Aber sie, Engel, interessiert mich nicht, geht wieder raus. Sie will Jesus sehen. Ne? Sie geht also wieder raus, sieht da einen Typen und sagt: Hey, du bist der Gärtner, wo hast du ihn hingeschleppt? Die ist völlig, die hat überhaupt keine Peilung. Das merkt man. Wenn ich Engel sehen würde, dann würde ich sagen: Hör mal, echt, könnt ihr mir ganz kurz mal eben sagen, wie es da oben aussieht? Ja, es wäre ja interessant, ne? Muss ich da wirklich von morgens bis abends Halleluja singen? Oder gibt es da noch ein Zweitprogramm, dem ich mich anschließen kann? Und so fragt sie diesen Gärtner: Wo haben Sie Jesus hingelegt? Irgendwo muss er doch sein. Sie peilt überhaupt nichts, verwirrt. Und dann der zweite Punkt ist erstaunt. Sie hört die Stimme von Jesus und durch den Tränenschleier hindurch merkt sie, das ist jetzt nicht irgendwie so ein Gärtner, das ist auch nicht ein dritter Engel, das ist auch nicht der Johannes, der zufällig wieder nachgelaufen ist, weil er Angst hat, dass ich einen hysterischen Anfall kriege, sondern das ist Jesus. Weil er sagt einfach Maria. Und so wie Jesus zu ihr Maria sagt, er sagt nicht: Jesus, also ich bin Jesus, ich will dir mal ganz kurz sagen, wie das ist mit der Auferstehung der Toten in folgenden 3 Kapiteln. Ich erkläre dir das mal eben, sondern er sagt einfach Maria. Und indem er Maria sagt, weiß sie, es ist Jesus. Sie erkennt ihn an seinem Wort, sie erkennt ihn an seiner Ansprache, wie er sie anspricht. Und sie fällt nieder. Kann das wirklich wahr sein? Sie will ihn anfassen und er sagt: Rühre mich nicht an. Erstaunt. Und das dritte ist überzeugt. Sie ist überzeugt. Und diese ganze Überzeugung ihrer Seele, ihres Lebens fasst sie in dieses Wort hinein, indem sie sagt: Rabuni, mein Meister. Mein Meister, endlich habe ich dich wieder. Ich kann zwar nicht verstehen, wie das ist, und ich bin auch noch verwirrt und ich bin auch erstaunt, aber irgendwie, ich bin jetzt auch überzeugt, dass du da bist, dass du es wirklich bist. Sie weiß, dass es wahr ist. Und dann sagt er: Geh jetzt zu den Jüngern, zu meinen Brüdern, sag ihnen, dass ich auferstanden bin. Und sie tut es einfach. Maria ist die Erste, die dem Auferstandenen begegnen ist. Sie ist die Erste. Vor den Jüngern, vor den Männern. Und sie wird verändert. Anstatt ihn jetzt noch einbalsamieren zu wollen, verkündigt sie, dass er lebt. Sie ist zu Recht die erste Apostelin, die erste Verkündigerin. Die anderen können es immer noch nicht begreifen. In einem Evangelium heißt es, dass die Jünger sagen, uns haben die Frauen verwirrt. Das ist auch so einer der Bibelverse, die man gut zu einer Silberhochzeit zum Beispiel zitieren kann. Ne? Oder zu allen möglichen Gelegenheiten. Es gibt ja viele wirklich zitierfähige Bibelverse. Ne? Das ist auch einer davon. Uns haben die Frauen verwirrt. Ja? Wer möchte das mit einem Amen bekräftigen? Also das ist... Ja. Die schnallen das überhaupt nicht, was da los ist. Aber Maria ist überzeugt. Sie war verwirrt. Sie ist erstaunt. Sie ist überzeugt. Schritte zum Glauben, Schritte zur Freude, Schritte zur Hoffnung, Schritte zu einer neuen Gewissheit. Wo stehst du eigentlich in diesem Dreiertakt? Bist du verwirrt? Du läufst irgendwie wie so ein Huhn rum und checkst nicht, was es läuft. Irgendwie bist du da, wo Jesus ist, irgendwo so da, wo andere Jünger sind. Irgendwie bist du dabei, aber du checkst das nicht ganz, du peilst das nicht ganz. Vielleicht gibt es einige unter uns, die sagen, so ist das eigentlich bei mir. Ich habe es nicht ganz kapiert. Ich bin verwirrt. Vielleicht bist du auch verwirrt durch etwas, was in deinem Leben passiert. Es ist okay, verwirrt zu sein. Vielleicht bist du aber auch an dieser zweiten Stelle und sagst, ich bin erstaunt. Ich staune, dass da auf einmal Sachen in meinem Leben passieren, die hätte ich nie gedacht. Die habe ich mir nicht selbst gebastelt. Da passiert auf einmal etwas, was das kommt von hier und von da und irgendwie vielleicht ist da ja einer dahinter, der das organisiert. Oder bist du überzeugt? Bist du schon bei diesem Dritten? Eigentlich steht bei mir jetzt Gespräch in Zweier- und Dreiergruppen, mache ich jetzt aber nicht. Ihr seid erlöst. Aber was hättest du gesagt, wenn ich dich jetzt gebeten hätte, deinen Nachbarn zu sagen, ob du verwirrt bist oder erstaunt oder überzeugt? In welchem Stadium von dieser Ostergeschichte du dich befindest? Ich entdecke, dass Menschen auf der Suche nach Glauben sind in unserem Land, mehr als seit langer Zeit. Und für Menschen, die auf der Suche nach dem Glauben sind, und vielleicht sind einige heute Abend hier, ist das eine sehr ermutigende Geschichte, weil sie dir sagt, dass Jesus interessiert ist an den Einzelnen. Und dass, wenn du verwirrt bist, dass er dir begegnen will, dass du staunen kannst und dass du zur Überzeugung und zur Freude kommen kannst. Aber auch für die, die vielleicht schon lange als Christen leben, ist es eine hilfreiche Geschichte. Denn auch wir brauchen immer neu eine Begegnung mit Jesus. Manchmal kommen wir so an ein Ende unserer eigenen Möglichkeiten, ein Ende unserer eigenen Kraft. Mir geht das manchmal so. Unsere eigenen Erfahrungen mit Gott scheinen uns so weit weg zu sein. Es bleibt nur noch eine Erinnerung, es bleibt nur noch ein Denkmal. Und dieses Denkmal wollen wir irgendwie schmücken und das noch festhalten, diese Erinnerung. Wie schön war das damals mit Jesus? Wie schön war das damals, als ich ihn noch irgendwie erlebte? Und wir halten uns an dieses Denkmal fest und das Wenige, was wir in Erinnerung haben, das wollen wir einbalsamieren. Aber wir sehen nur noch das Ende, was da ist. Das Ende unserer Kraft, das Ende unserer Hoffnung, das Ende unseres Glaubens. Aber dann kann es auf einmal passieren, dass wir mitten in dieser Suche und mitten in diesem Herumlaufen, irgendwo hier war doch das Grab, irgendwo hier war doch Jesus, aber er ist jetzt nicht mehr da. Auf dieser Suche nach dem letzten Rest von Jesus, den wir noch irgendwie kriegen können, dass wir dann auf einmal die Stimme hören, die unseren Namen sagt. Maria, Thomas, Christian, Silke, Markus. Und dass wir dann, wie damals die Maria, uns umdrehen und Jesus begegnen. Es ist interessant, dass sie sich umdrehen musste, um Jesus zu sehen, weil sie nämlich in der falschen Richtung suchte. In Offenbarung 1, da wird uns erzählt, dass Johannes eine Vision von Jesus hat. Ein ganz irres Kapitel, besser als Star Trek, wenn man das mal liest. Eine gewaltige Stimme wie Wasserrauschen. Und er hört auf einmal, da redet einer. Und dann heißt es, ich wandte mich um die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Auch Johannes muss sich umdrehen, um Jesus zu sehen. Ich glaube, das ist ein geistliches Grundprinzip, dass wir auch als Christen oft in der falschen Richtung suchen und dass es gut ist, stehen zu bleiben. Und wenn wir merken, Gott redet uns an, dass wir dann lauschen, aus welcher Richtung redet er mich jetzt an? Und dass wir in die Richtung schauen und dann auch Jesus dort entdecken. Und da steht auf einmal Jesus und er nennt deinen Namen und deine Tränen werden zu Freudentränen. Das kann immer wieder passieren. Luther hat ganz am Anfang gesagt, auch wenn du dich nicht freuen kannst, bist du richtig hier. Und das stimmt. Weil in der Gegenwart von Jesus können unsere Tränen zu Freudentränen werden. Wo bist du? Verwirrt? Erstaunt? Überzeugt? Wo brauchst du eine Ostererfahrung? Wo brauchst du eine Begegnung mit Jesus, um zu der Freude durchzudringen? Ich brauche das heute, ich brauche das jeden Tag. Das Großartige ist, dass wir nicht nach Jerusalem reisen müssen, zur Grabeskirche oder zum Gartengrab, sondern dass der auferstandene Jesus immer da ist, dass er jetzt hier ist und dass er jeden Tag und jeden Augenblick deines Lebens neben dir steht. Weil er hat dazu gesagt, ich bin bei dir alle Tage. Ich bin bei dir alle Tage. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Und auch den 29. Februar. Ich bin bei dir alle Tage. Aber manchmal müssen wir uns umdrehen, um ihn zu sehen. Jesus, ich danke dir, dass du der Maria damals begegnet bist. Und als sie noch ganz verwirrt war und kopflos herumgelaufen ist, sie angesprochen hast, sie zum Staunen gebracht hast und sie zur Freude gebracht hat, dass sie mit Überzeugung die erste Verkündigerin wurde. Ich danke dir, dass du mich angesprochen hast und dass du uns hier in diesem Gottesdienst angesprochen hast, Herr, und dass wir dich sehen können. Lass uns deine Stimme hören, mitten im Alltag, und lass uns dann so antworten, wenn du unseren Namen nennst, dass wir sagen, ja, Jesus, mein Meister, dir will ich folgen. Amen.